Schulze 1984, ein Ausschnitt aus dem Soundtrack Angst. Wir gehen jetzt einen großen Schritt zurück, 12 Jahre genau, zu den Anfängen des Klaus Schulzes Solo, des Elektronikers Schulze, der zurzeit mit seinem Mitarbeiter Rainer Bloss übrigens an einer Computeroper arbeitet, der Titel AMSI. Uns aber interessiert heute und nächsten Sonntag die Geschichte, die Entwicklung dessen, was man damals kosmische Musik nannte. Und über all diese Dinge habe ich mich mit Klaus Schulze unterhalten. Wenn ihr so wollt, ist das ein kleiner Beitrag zur Geschichte der populären Elektronik. Klaus, es ist ungefähr 10 Jahre her, da saßen wir bei mir in meiner Wilmersdorfer Wohnung zusammen, haben uns über Musik unterhalten. Und zwar war damals im Mittelpunkt eigentlich deine Beschäftigung mit Therapeutik, mit Musiktherapeutik. Spielt das heute für dich noch irgendwie eine Rolle?
Na, eigentlich so in diesem direkten Sinn nicht mehr. Damals war ich ja da im Tegel da und habe das also speziell also für die Gefangenen da gemacht, in der psychiatrischen Abteilung da. Aber heute ist es so, dass die Leute, ich kriege dann Briefe, dass sie die benutzen für ihre Sachen. Da ist in Frankfurt sitzt einer und in Amerika ein paar. Aber so direkt aktiv kümmere ich mich selber da eigentlich nicht drum. Die nehmen einfach die Platten und benutzen sie dann da für ihre Sachen.
Im letzten Jahr, 1983, da feierte ja der Moog-Synthesizer seinen 15. Geburtstag. Ein Geburtstag, der von sehr vielen übersehen, übergangen worden ist, obwohl er doch ganz schön wichtig war. In derselben Zeit, also 1968, so Ende der 60er Jahre, da wurden auch die wichtigsten Gruppen für diese deutsche elektronische Musik gegründet, also Tangerine Dream, Ashra. Was war damals die Initialzündung, welches war der ausschlaggebende Punkt, dass also plötzlich jetzt 67, 68, 69 mehrere Gruppen mit elektronischen Klängen auf die Szene kamen?
Ich glaube, es war einfach bedingt eine Befreiung von der ganzen Musik, die vorher passiert ist, weil wir durften ja eigentlich nur nachspielen, was die Engländer und Amis gemacht haben. Dazu kam auch so diese ganze Improvisationscharakter von, was früher so Grateful Dead und Jefferson Airplane damals noch gemacht haben auf der Bühne, so stundenlang durchspielen. Und okay, also auf Free Jazz, so, da standen wir nicht so drauf und wir haben einfach eine neue Umsetzungsmöglichkeit gefunden. Beziehungsweise erstmal haben wir sie gesucht. Ne? Wir haben also nicht gleich mit dem Synthi angefangen. Wir hatten also dann Effektgeräte dazwischen, mehr recht als billig, würde ich sagen, oder mehr billig als recht, wie man es nennen will. Und dann so 70, 71, dann kamen wir eigentlich zu den ersten richtigen sogenannten Synthesizern. Das war der EMS damals, ne, mit den Nadeln, das Patch-Ding. Ne. Und ich glaube, das ist einfach der Grund dadurch, weil das einige Leute, ja auch teilweise fing ja dann auch so Amandyl an, andere Sachen zu machen und so, also eigenständigere Sachen zu machen, dass eine Bedingung dafür war, dass einfach irgendwo wir was Eigenes machen wollten und nicht immer mit Leuten verglichen wurden, mit denen wir eigentlich geistig also kaum was zu tun haben. Ich meine, natürlich haben wir damals Rolling Stones nachgespielt, ne, vom Feeling her oder so, ne, aber ich meine, wir waren noch keine Rock'n'Roll-Band. Ne. Und ich glaube, die Reaktion darauf ist einfach zu sagen, pass auf, es muss ja was Einständiges passieren, wo man sich als, nicht nur als Musiker, sondern auch als eigenständiger Komponist mal verwirklichen konnte. Ne? Und ist komischerweise alles irgendwo in Berlin passiert zu der Zeit.
Dies ein Ausschnitt aus der ersten Solo-LP von Klaus Schulze, Irrlicht, aus dem Jahre 1972, die sich Quadrophonische Symphonie für Orchester und E-Maschinen nannte. Wie war es denn damals mit dem Selbstverständnis von euch? Ich meine, damals waren die Musiker ja vor allem Musiker, die diese Musik machten, natürlich auch sofort mit Drogen in Zusammenhang gebracht worden. Und zum Teil stimmte es ja auch, denn Drogenexperimente haben alle gemacht damals.
Sicher, es war, deshalb hatte ich eigentlich auch diese West Coast Gruppen erwähnt, weniger von der Art der Musik oder von der Instrumentierung der Musik, aber vom Feeling her war, haben wir uns so gefühlt. Ne? Also wirklich so voll Hippies und dann auch noch mit eigenständiger Musik, die wir damals wirklich über Stunden spielen konnten. Und natürlich haben wir alle unsere Joints und Trips damals genommen, ne? Aber ich glaube, kaum einer aus dieser Zeit nimmt die noch, weil das irgendwo uninteressant geworden ist. Wir haben es vielleicht früher noch hinter uns gelassen. Aber es war einfach irgendwie, um auf die ursprüngliche Fahrzeug zu kommen, für uns irrsinnig schwer am Anfang. Ne? Also ich weiß noch, wie ich mit meiner Irrlicht rumlief. Und ich weiß nicht, ob das nur im SFB oder im Rias war. Jedenfalls sagte er, ja, legen Sie mal auf. Und er legt die Platte dann auf. Ne? Und naja, ein dröhnender Ton. Und dann kam halt noch so ein anderer kleiner Ton dazu. Ne? Er guckten sich die beiden Tonherren schon an so ein bisschen. Und dann guckten sie so auf den Plattenspieler, ob es da nicht hakt. Ne? Und dann sagen sie mal, ist das richtig so? Ich sage, ja, das ist schon richtig. Ne? Ja, passiert da nicht? Kann man das nicht irgendwie ein bisschen, ist da ein Stück weiter, passiert da was? Ich sage, nee, das bleibt eigentlich so, baut sich jetzt langsam auf. Ne? Ach ja, ja. Ach na, dann ist es auch, dann da wollen wir das mal gut lassen. Ne? Dann zog er erstmal die Platte wieder raus. Und dann stellte er so ein paar komische Fragen. Und das war auch das Lustige dabei. Dann haben sie das nicht gemerkt, sie hörten jedenfalls auf und ich musste durch ein Studio, da war aber auch noch die Lautsprecher für das Talk, alle sagten, also, das sind doch völlig Idioten, sagten die, sagen, die sind da nicht ganz dicht, was können die denn, das ist da gar nichts mehr, das hört sich an wie eine Brummschleife, ne, die ganze Platte, ne, also und dementsprechend wurden wir auch von allen Leuten doch behandelt, ne, also auch in der Presse genau, ne, wenn sie uns überhaupt erwähnt haben, haben sie gesagt, na, also, wissen Sie, das ist so nur völliger Unsinn, was soll denn das überhaupt, ne, also, vieles daran hat also eigentlich auch der Kaiser gemacht mit seiner Promotion, die hatte also ein bisschen doch zumindest die Leute dahin gebracht, dass sie sich das mal anhören. Ne?
Du hast dann Anfang der 70er Jahre, so wie andere auch, einen Trend vorweggenommen, auch wiederum 10 Jahre früher, der Anfang der 80er Jahre dann eingesetzt hat. Und zwar das Zurück in die eigenen vier Wände, das Hometaping, das Zuhause alleine basten, das Verwirklichen von eigenen Ideen, wo es eben nicht mehr nur um technische Fähigkeiten, sondern um die Durchsetzung einer eigenen Idee geht. Und Michael Hönig hat sich damals selbstständig gemacht, Peter Baumann, du bist mit deinem ersten Projekt mit Irrlicht eben, war ja, glaube ich, deine vierte Platte, ja, nach den beiden Ashra und, ja, nach den beiden Ashra und der TD-Platte, deine erste Soloplatte Irrlicht. Die hat, glaube ich, dem Orchester auch nicht gerade große Freude bereitet?
Nee, bestimmt nicht. Ne? Wir wussten, vor allem, wenn du überlegst, wie ich das aufgenommen hatte. Ne? Also ich hatte ja, wie gesagt, so meinen Telefunken-Tonband, ne? Und dann hatte ich so ein Echo-Record Mini und ein Kassetten-Recorder-Mikrofon von diesen, kennst du diese kleinen Philips-Kassettenrekorder, die man auch mal ins Auto einbauen konnte, ne? Das ging direkt ins Tonband, ging nicht so. Habe ich also das Echo-Gerät als Vorverstärker benutzt und habe dann mit dem einen Mikrofon das ganze Orchester aufgenommen. Und da gebe ich auch zu, da habe ich natürlich auch eine Not zur Tugend gemacht, weil das Orchester klang natürlich wie Blech. Und da habe ich gesagt, also das musst du verfremden, das kannst du gar nicht richtig lassen. Ne? Naja, und das Orchester fand natürlich den Klang wieder raus. Kann natürlich, waren sie aus dem Radio was anderes gewohnt, ne? Grausig. Und haben gesagt, also wissen Sie, also wenn es noch irgendwie geht, ne, dann vermeiden Sie doch bitte, wer da mitgespielt hat, ne? Es ist ja nicht so, dass wir das schlecht finden, aber wissen Sie, wir haben eigentlich eine ganz andere Arbeit und das, wir möchten eigentlich damit direkt nicht so zu tun haben. Ne? Ich war ja froh, dass wir es wenigstens umsonst gemacht haben, war ja ganz toll. Und habe ich gesagt, na gut, dann sah ich es eben nicht. Ne?
Thank you.
Auch dies ein Ausschnitt aus der LP Irrlicht, auf dem Ohr-Label erschienen. Da gibt es ein Beiblatt, da steht: Musik ist ästhetisierte Frequenz. Und dann heißt es da: Frequenz, ein Pfeil führt zum Geräusch. Hier teilt sich das Geräusch in geordnet und ungeordnet und schließt sich dann nach einer langen Reihe wieder zum Bewusstsein. Ich erkläre das mal. Geräusch geordnet führt zur Musik, wirkt auf Intellekt, wird Reflexion, bleibt Konsum, bewusst Reaktion, durch Tradition dann zum Bewusstsein. Geräusch ungeordnet führt zum Krach, wirkt auf Unterbewusstsein, wird Verdrängung, bleibt Konsum, unbewusst Reaktion, durch Experiment ebenfalls zum Bewusstsein. Hier schließt sich, wie gesagt, diese Schleife und geht gemeinsam zur Produktion von Irrlicht weiter. Ein kleines Spiel, das 1972 sehr bedeutungsvoll aussieht. Heute schmunzelt man darüber, aber schön war's doch. Ein Instrument, ich sag mal ganz bewusst Instrument, inzwischen ist es ja fast eines geworden, gab es damals noch nicht den Sequenzer. Wann kamen die ersten analogen Sequenzer?
Ja, das war eigentlich doch in dem großen Moog-System drin. Ne? Das war ja dann, glaube ich, so 65 hat er, glaube ich, das erste große Teil da gebaut. Und Walter Carlos hatte, glaube ich, das erste kurzfristig benutzt, immer noch in anderer Art. Eben bei ihm war es immer noch mehr so auf, wenn man sagen, so auf Songcharakter angelegt, da waren kurze Breaks da mit drin, die also fast eine Instrumentensache übernommen hat. Und Christoph war eigentlich der Erste bei, auf der Fedra, der also den Sequencer wirklich so eingesetzt hat, wie er später überall eingesetzt worden ist. Ne? Und es war dann einfach so, diese, ja, wir hatten vorher eine Monotonie einfach durch die Klangflächen und durch den Sequencer haben wir so eine Art dynamische Monotonie erzeugt. Es bewegte sich was, aber es blieb auch relativ auf dem gleichen Level, dass man also auch da wieder mit der Idee weiter konnte. Ne? Und ich glaube, der erste, also soweit ich kenne, ist der Moog-Sequencer auch gewesen. Ne?
Ja, und wann hast du zum ersten Mal mit dem Sequencer gearbeitet?
Also mit so einem Richtung, wo ich so verschiedene Töne einstellen konnte, das war, glaube ich, auf der, weiß nicht, war das Timewind oder Picture Music? Irgendwo da. Ich glaube, die erste war Timewind. Oder, ja, nee, bei der Picture Music habe ich, und auch bei der Kyborg, da habe ich mit dem Zufallsgenerator gearbeitet vom ARP. Und zwar hatte ich da einen stehenden Ton und habe aber durch den Zufallsgenerator nur die Filter verändert. Und es klang dann also fast wie ein Sequencer, war nur eben durch diese verschiedenen Filtereinstellungen, hatte man gedacht, der Ton ändert sich, aber im Grunde genommen ist der Ton immer der gleiche geblieben. Ne? Aber den ersten richtigen habe ich, glaube ich, auf der Timewind dann genommen.
Ein Satz, der für deine Form der Ästhetik sehr wichtig ist, den habe ich mal rausgeschrieben. Der heißt, nicht die technische Kenntnis, sondern die Fähigkeit zu spielen macht den Musiker aus. Du bist ja vom Schlagzeug hergekommen, hast zum Beispiel bei der Ashra LP Schlagzeug gespielt, bei Tangerine auch, und hast dann erst begonnen, dich den Keyboards zuzuwenden. Und ist dieser Satz nun dadurch bedingt, dass du die technischen Fähigkeiten, die andere, die zum Beispiel aus dem Jazz herkamen, besaßen, dass du diese Fähigkeiten nicht hattest, oder war das für dich von vornherein sehr wichtig?
Na, ich wollte eigentlich sagen, ich meinte jetzt mit dem Spielen dieser Fähigkeit nicht direkt, dass man also jetzt nur das Handwerkliche meint, sondern meinte ich damit, dass man sagt, also Technik darf nie eine Entschuldigung dafür sein, wenn man keine Ideen hat oder irgendwie was nicht spielen kann. Das ist also so, wenn man jetzt sagt, pass auf, ich muss jetzt das und das Stück machen, dann gehe ich doch mal gucken, welcher sind die, kann das denn? Ne? Das ist also, was auch oft uns vorgeworfen worden ist, aber pass auf, bei euch ist ja überhaupt, wenn man sich hier drückt auf den Knopf, dann läuft doch alles ab. Ne? Erstmal haben wir das erstmal irgendwie selber alles erstmal in dem Sinne programmiert, wenn man das schon bei so Analog-Sachen sagen kann. Und zweitens haben wir das ja in unserer Ästhetik und auch in unserer Musikidee eigentlich auch eingebaut. Und nicht so, wir sind nicht der Technik hinterhergelaufen, sondern wir haben immer, wenn wir eine Idee hatten und merkten, da kommen wir mit unserer Technik nicht mehr weiter, dann haben wir eben die Technik genommen. Und im Grunde genommen meinte ich damit, dass Technik eigentlich immer nur ein Mittel sein sollte zum Zweck, aber nie zum Zweck werden sollte. Ne? Das meinte ich eigentlich damit. Ne?
Bayreuth Return aus der LP Time Wind, welche Klaus Schulze 1975 keinem Geringeren als Richard Wagner gewidmet hat. Erfahrungen, die du als Schlagzeuger gemacht hast, ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast. Waren die für das, was später rhythmisch alles passierte bei dir, sehr wichtig oder spielte das keine Rolle mehr?
Na, es war eigentlich, es war schon wichtig, nur nachdem ich mit dem Schlagzeug aufgehört habe. Ich hatte ja während der Zeit, wo ich Schlagzeug gespielt habe, noch in meinen Gruppen zu Hause schon mit meiner Orgel rumgefummelt mit Echos, ne, aber da habe ich mich noch nicht mit auf die Straße getraut. Ne, war einfach nur so. Und was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, dass eigentlich irgendwo jeder Musiker mal Schlagzeug spielen sollte, weil er dann kriegt ein Gefühl für den Rhythmus. Jetzt auch, wenn er einfach nur Keyboard spielt, wie er die versetzt, man, also zum Beispiel eine Synkope auf dem Keyboard zu spielen oder solche Sachen, oder auch von Noten her, so wie auch beim Schlagzeug, so ein paar Töne ruhig weglassen und dann wieder einen Break machen oder so, ist eigentlich, ich glaube, irgendwo sehr wichtig für das Gefühl, wie du jetzt so den körperlichen Rhythmus umsetzt. Das habe ich allerdings erst gemerkt, also so 79, also 78, 79 durch die Zusammenarbeit mit dem Mike Shree von Santana. Ne? Also der mir also bei den Sequencern alles beigebracht hat. Der wusste zwar jetzt nichts über die, wie er jetzt direkt einen Sequencer einstellt, ne? Aber der wusste ganz genau, welchen Rhythmus man machen muss. Ne? Und ich hatte auch so einen Sequencer eingestellt, kann mich daran erinnern, er kommt ins Studio und ist ein toller Sequencer, das klingt gut, ne? Aber ist ja unmöglich, ne? Lauf doch mal mit dem Rhythmus. Dann musste ich da eine halbe Stunde im Studio im Kreis laufen. Und der hat so lange das Tempo verändert, bis ich wirklich mit dem Ding im Einklang laufen konnte. Mhm. Und dann siehst du, jetzt stimmt der Rhythmus. So, und jetzt kannst du anfangen, deine Versetzung und alles andere reinbauen. Aber erstmal hast du jetzt irgendwo von deinem Körper her in einen Rhythmus, in dem er sich wohlfühlt, in dem er funktionieren und laufen, sich bewegen kann. Ne? Und Rhythmus ist ja dafür, da irgendwo eine Bewegung zu provozieren. So, und was du jetzt alles machst, ob du jetzt drei Noten in der Mitte weglässt oder hinten was machst, ist unwichtig. Aber du hast jetzt das genaue Timing drauf, das man machen muss. Ne? Und seitdem ist also für mich auch Rhythmus wieder viel wichtiger geworden. Ne?
Doppelalbum, Kyborg hast du schon erwähnt, das empfanden sehr viele als atonal, weil es eben da, wie auch in Zukunft, keine traditionellen Modulationen, also Harmonieübergänge gab. Im Grunde waren es ja sehr lange liegende Akkorde, die sich nur sehr wenig veränderten und dazu eben alle möglichen Effekte vom Synthi her. Es war eine Riesenbesetzung. 12 Cellisten, ja, Kontrabässe, ja. Nee, da konnte ich mir Geigen, etc.
Leisten oder leihen. Weil Bei der Platte habe ich dann also 3000 Mark Vorschüsse bekommen von Herrn Kaiser für weltweiten Verlass- und Veröffentlichungsrecht. War damals eine Riesensumme, ich war fast in die Luft gesprungen. Ne? Für 1000 Mark habe ich mir so eine gebrauchte Revox gekauft. Und dann für 1000 Mark habe ich dann die Leute vom Orchester, der Pass auf, kriegt ja 50 Mark, das war für die Oper auch durfte, auch ja klar, nach dem Proben bleiben dann die Leute hier. Ne? Und aus den Leuten, die eben da waren, musste ich mir immer zusammenbauen. Ne? Denn da also ein paar Solisten, die young sind, na gut, da muss ich ihm weniger nehmen. Ne? Hätte ja gerne viel mehr gehabt. Ne? Aber deshalb konnte ich da mir schon etwas ein bisschen Aufwendigeres leisten, sagen wir so. Und ich konnte nämlich schon zum Beispiel das Orchester auf ein Band aufnehmen, das dann über ein kleines Pult einspielen und auf dem anderen extra was dazu machen, ne? Was ich vorher überhaupt nicht konnte. Ne?
1974 kam dann Picture Music, ein Begriff, der viel zitiert worden ist und der, glaube ich, auch für dein ganzes Werk wesentliche Bedeutung hat. Picture Music, Bilder, die in einem selbst entstehen und eben nicht irgendwo im Fernsehen als Untermalung, also mit Musik laufen.
Ja, das stimmt. Das war auch immer das alte Problem. Wir haben immer versucht, irgendwo einen Namen für unsere Musik zu finden. Ne? Und ich meine, bis heute habe ich noch keinen passenden dafür gefunden. Aber eigentlich auch gar keiner, weil man sagt eben heute schlichtweg elektronische Musik, aber da fällt ja auch alles drunter. Ne? Und ich hatte da eben gedacht, irgendwie so, habe ich gesagt, wie gehst du an so ein Ding ran? Du hast irgendeine Vorstellung im Kopf, also so eine Art Mental Picture, deshalb heißt eine Seite auch Mental Door. Ne? Und habe ich gesagt, damit im Grunde genommen ist das eine Bildermusik. Ne? Das ist also eine Beschreibung eines Bildes, was du da dir gerade im Kopf hast. Kann auch eine Situation sein, kann auch ein bewegtes Bild sein, je nachdem, was man gerade sich vorstellt. Und dann habe ich diesen Titel eben deshalb auch gewählt. Der wurde dann später auch noch von anderen Gruppen genommen oder so. Ne? Aber es ist immer noch irgendwo, gewisserweise ist er noch treffend, der Ausdruck. Ne? Aber so richtig ist es auch noch nicht, der Ausdruck. Ne?
Im selben Jahr, 1974, das Album Black Dance, dein ganz persönlicher Tagesablauf. Neu war hier, dass der Rhythmus wieder intensiver geworden ist, also elektronisches Rhythmusgerät, ein ganz einfaches noch damals.
Ja, klar, also ganz welches Teil da von der Verfieser Firma noch, aber es war einfach so, es ist ganz komisch, ich weiß nicht, ob dir das so gegangen ist, an mir, weil wenn ich morgens aufgewacht ist, habe ich immer einen Opernsänger morgens im Radio gehört. Ich weiß auch nicht, warum, also ein Morgens ist eigentlich völlig unpassend, aber irgendwo, auch genauso diese neuen Gymnastik-Sänger, wo man so das Piano so laut, so scheppernd da gespielt wird, und das heißt, also irgendwo heißt es, na gut, dann machst du ihm erstmal, also als Anfang fängst du mit der Oper an. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fängt aber, damals wohnte ich ja in der Schwäbischen Straße, wo jetzt Edgar wohnt drin. Und da rasten dann auch so, fing dann so um 11 Uhr, habe ich die ersten Autos wahrgenommen, da rauscht immer was am Fenster vorbei. Und dadurch kam dann das Rhythmusstück. Also die ist im Grunde im Tagesablauf in dieser Art gewesen. Und ursprünglich wollte ich das ja zu einer Ballettmusik so umfunktionieren. Ich hatte auch mit einigen Leuten gesprochen, nur die mir dann also ganz dezent und höflich beigebracht hat, dass man also, wenn man sowas direkt machen will, doch mal sich ein bisschen mehr um das ganze Metier kümmern müsste. Denn Rhythmus alleine für eine Ballettmusik reicht nicht. Ne? Naja, habe ich gesagt, na, ist auch nicht so schlimm. Muss man sich eben irgendwie andermal drum kümmern. Ne? Aber ansonsten sollte, das ist ja auch irgendwo ein Begriff aus der Ballettmusik, das Black Dance, ja. Ne? Aber hat dann aber im Grunde genommen später mit der eigentlichen Ballettmusik nichts mehr zu tun. Ja.
Klaus Schulze, Die Anfänge, mit dieser Collage aus den drei Alben Kyborg, Picture Music und Black Dance ging der erste Teil unserer Klaus-Schulze-Story zu Ende. Ein Beitrag der Steckdose zur Geschichte der populären Elektronik. Teil 2 hört ihr heute in einer Woche, wieder 19.05 Uhr auf SFB 2. Bis dahin sagt Tschüss, der Wolfgang Leier.